Kapstadt und die Westkap-Provinz. Ein wunderbares Reiseziel. Ein Beitrag von 280 Countries. Begleiten Sie mich ans Kap der guten Hoffnung. Entdecken Sie die Atlantikküste und die Strände am Indischen Ozean. Verbringen Sie ein paar Tage im bezaubernden Weinanbaugebiet und in der quirligen Metropole Kapstadt und lassen Sie sich dabei von einer hochwertigen Gastronomie mit günstigen Preisen überzeugen. Die Anreise. Einmal ohne Jetlag. Ich fliege abends ab München mit Turkish Airlines über Istanbul nach Kapstadt. Ankunft um 13.30 Uhr am nächsten Tag. Der Flughafenbus bringt mich in 25 Minuten zum Civic Center und von dort sind es nur noch 400 Meter zu meinem Hotel, dem Park Inn bei Radisson Foreshore in der Herrengracht. Ich bekomme ein modern eingerichtetes Zimmer im 9. Stock mit Blick auf den Tafelberg. Im 11. Stock gibt es eine Rooftop-Bar mit einem kleinen Pool, wo ich aus dem europäischen Winter kommend das warme Wetter in Kapstadt genießen kann. An der Victoria und Alfred Waterfront. Später starte ich zu einer ersten Erkundung. Ich spaziere am nahen Convention Center und dem Westin Hotel vorbei zur Victoria and Alfred Waterfront. Im neuen Zentrum des Kapstadter Tourismus gibt es ein Riesenrad, ein Amphitheater, Museen, eine Markthalle, Bars und Restaurants und eine große Shopping Mall. Im belgischen Restaurant Den Anker bekomme ich eine normannische Fischsuppe und Hase in Schmorgemüse auf der Terrasse serviert. Dazu nehme ich einen vorzüglichen Kapwein und genieße den Blick auf den Hafen. Mit dem Bus T1 fahre ich zur Haltestelle Thebold in der Nähe meines Hotels zurück. Diese Buslinie hat geschlossene Stationen, die überdacht und mit Sperren versehen sind. Das erhöht die Sicherheit der Fahrgäste, wie ich es schon im letzten Jahr in Quito und Bogota schätzen gelernt habe. Zweiter Tag. Nach einem guten Frühstück im Hotel fahre ich mit dem Bus zur Waterfront. Ich spaziere an teuren Appartements, dem Luxushotel One and Only und dem Leuchtturm vorbei, über Dreh- und Zugbrücken zum Hafenbecken. Dort beobachte ich die verspielten Robben, bevor ich zum Noble Square weiterlaufe. Hier stehen die Statuen der südafrikanischen Friedensnobelpreisträger Albert Luthuli im Jahr 1960, Desmond Tutu 1984, Frederic de Klerk und Nelson Mandela 1993. Gleich daneben liegt eine Markthalle. Hier wie in der ganzen Westkap-Provinz legt man Wert auf lokale und Bioprodukte. Eine gute Gelegenheit für einen kleinen Imbiss. Auf der Kap-Halbinsel. 52 Kilometer. In der Long Street hole ich bei Herz meinen über der Tour vorgebuchten Mietwagen ab. Man gibt mir einen weißen Toyota Etios, mit dem ich sehr zufrieden bin. Ich fahre im südafrikanischen Linksverkehr in südlicher Richtung, statt auswärts an der Waterfront vorbei zum Fußballstadion in Greenpoint, das für die Spiele der Weltmeisterschaften von 2010 gebaut wurde. An der Küste steht, rot-weiß gestreift, der älteste Leuchtturm Südafrikas aus dem Jahr 1824. Über die Nobelvororte Sea Point und Clifton geht es zur Camps Bay mit ihrem schönen Sandstrand, unterbrochen von Granitfelsen. Hier beobachte ich eines der Fotoshootings für Modemagazine, die gerne in und um Kapstadt stattfinden. An der 12 Apostel genannten Felsformation und an der Hood Bay vorbei nehme ich den Chapman's Peak Drive unter die Räder. Die mautpflichtige Panoramastraße war schon in vielen Werbespots von Autofirmen zu sehen. Von Nordhook Strand fahre ich weiter über einen Bergrücken auf die andere Seite der Kap-Halbinsel zur Falls Bay. Der Name der Bucht stammt von den Kapitänen, die von Südasien kommend am Capo Falso zu früh abgebogen sind und in der falschen Bucht landeten und damit nicht wie erhofft im Hafen von Kapstadt. Von Fishhook mit seinen bunten Strandhäusern ist es nicht mehr weit bis Simonstown. Im maritim eingerichteten Quayside Hotel an der historischen Meile miete ich mich für 3 Nächte ein. Gleich am Kai entdecke ich ein vorzügliches Fischrestaurant mit dem Namen Salty Sea Dog, in dem ich zweimal sehr gut zu Abend esse. Besonders empfehlenswert ist der fangfrische Seehecht, hier Hake genannt. Dritter Tag, 91 Kilometer. Bei herrlichem Wetter nehme ich meinen geplanten Ausflug auf den Tafelberg in Angriff und fahre zur Talstation der Kabinenbahn. Nach einiger Wartezeit erreiche ich das 1087 Meter hohe Plateau mit einer traumhaften Aussicht auf Kapstadt im Norden, Camps Bay im Westen, das Weingebiet um Stellenbosch im Osten und die Kap-Halbinsel im Süden. Einige schöne Rundwege sind hier oben angelegt. Eine Besteigung vom Tal aus in dem schattenlosen Gelände sei sehr anstrengend, berichtet mir ein junges Paar aus Köln. Am späten Nachmittag fahre ich noch mit meinem Auto von der Talstation der Kabinenbahn auf den gegenüberliegenden Signal Hill. Mit einem Paraglider kann man vom Parkplatz aus im Tandemflug hinunter nach Sea Point schweben. Vierter Tag, 92 Kilometer. Zunächst fahre ich zum nahen Boulders Beach, einem der drei Plätze in Afrika, wo man Brillenpinguine am Strand beobachten kann. Gleich südlich davon liegt der Eingang zum Cape National Park. Etwas abseits der Straße zum Kap stehen rechts und links zwei große, weiß getünchte Steinkreuze, die an die Seefahrer Bartolomeo Dias im Jahr 1488 und Vasco da Gama 1497 erinnern, die um das Kap der Guten Hoffnung segelten. Eine Standseilbahn bringt mich hinauf zum Leuchtturm, der auf 209 Meter Höhe liegt. Vorgelagert ist der felsige Cape Point. Etwas weiter westlich liegt das unscheinbare Kap der Guten Hoffnung, weit weniger spektakulär als der Cape Point. Danach besuche ich eine Straußenfarm, die in ihrem Hofladen hochpreisige Produkte aus Straußenleder sowie bearbeitete und unbearbeitete Straußeneier anbietet. An der wilden Westküste der Kap-Halbinsel entlang erreiche ich über Scarborough schließlich den hohen Slankkop-Leuchtturm beim Örtchen Komeche. Am Abend schlendere ich über die historische Meile von Simonstown mit Häusern aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert und kehre auf eine Fischsuppe und ein Lendensteak im Café Pescado ein. Entlang der Küste nach Osten zur Garden Route. Fünfter Tag, 172 Kilometer. Heute verlasse ich die Kap-Halbinsel und fahre entlang der False Bay über Fischhook nach Mulzenberg mit seinen bunten Strandhäusern. Die aufgezogene Fahne bedeutet Haialarm. Die im Reiseführer erwähnten Flusspferde im Rendezvous Nature Reserve lassen sich nicht blicken. Einige Reiher und andere Vögel gibt es dagegen im Schilf zu beobachten. Über die Badeorte Strand und Gordons Bay mit den Hottentotten Hollandberge als malerische Kulisse erreiche ich am Capo Falso mit dem Leuchtturm Hankclip den offenen Atlantik und den Distrikt Overberg. Hermanus, der beste Platz zur Wahlbeobachtung. In Hermanus quartiere ich mich im Ocean 11 Guesthouse ein. Spätestens hier stelle ich fest, welch hohe Qualität die Hotellerie in der Westkap-Provinz hat und das zu einem recht günstigen Preis. Das Gästehaus liegt auf den Felsen mit direktem Zugang zum 12 Kilometer langen Klippenpfad. Im Salon mit dem offenen Kamin und in den Zimmern hängt überall Kunst in Form anspruchsvoller Ölgemälde. Mein großzügiges Zimmer verfügt über eine Veranda mit drehbaren Ledersesseln und Blick auf die Klippen und das Meer. In der Saison Mai bis Oktober ziehen hier Wale in Sichtweite vorbei. Auf der Anrichte steht Portwein und Sherry zur gefälligen Bedienung bereit, dazu Kekse, Schokolade, Chips und wie in allen Unterkünften Wasserkocher, Tee und Kaffee. Einzig der Südoster rüttelt, wie schon in Simonstown, nachts kräftig an den Fenstern. Sechster Tag, 207 Kilometer. Nach einigen Wolken am Vorabend ist der Himmel wieder klar geputzt. Über Guns Bay fahre ich zum Leuchtturm am Danger Point. In diesen Gewässern ist der weiße Hai zu Hause. Zurück in Guns Bay erkundige ich mich bei einer netten Dame der Gemeindeverwaltung nach den aktuellen Straßenverhältnissen der Region, da es viele unbefestigte Verbindungen durch die kargen Ebenen gibt. Sie weiß von einer frisch geteerten Verbindung zu berichten, die über Elim nach Bredasdorp führt. Elim ist eine deutsche Mission aus dem 18. Jahrhundert mit weißer Giebelkirche, ausgestattet mit einer Turmuhr aus dem Jahr 1764, redgedeckten Häusern und einer Mühle, erbaut 1828. Über Struis Bay erreiche ich am Kap Agulhas mit dem Leuchtturm von 1848 den südlichsten Punkt Afrikas und turbulenten Treffpunkt der kalten Benguela-Strömung des Atlantiks im Westen und den warmen äquatorialen Strömungen des Indischen Ozeans im Osten. Mangels geteerter Straßen entlang der Küste muss ich nun wieder zurück nach Bredasdorp fahren, um nach Wayn-Hünskrans zu gelangen. Der Ort ist direkt am Indischen Ozean gelegen und wird heute auch Arniston genannt. Hier sank vor 200 Jahren der britische Truppentransporter Arniston auf dem Weg von Gale in Ceylon nach England. Nur 6 Passagiere überlebten, 372 kamen ums Leben. Ich wohne im weißgetünchten Arniston Spa Hotel, direkt am Meer. Vom geschützten Balkon habe ich einen schönen Blick auf die bunten Fischerboote im kleinen Hafen und die Dünen des De Hope Nature Reserve. Am südlichen Ortsende gibt es einen guten Strand mit feinem Sand, bestens geeignet für Surfer. Am Abend bestelle ich im Hotelrestaurant Leinfisch mit Gemüse. Zum Wochenende ist sowohl das Hotel als auch das schöne Restaurant gut besucht. Der Südoster pfeift wieder durch die nicht überall dichten Ritzen. Nach dieser Nacht war es allerdings mit dem Wind auf dieser Reise vorbei. 7. Tag, 332 Kilometer. Es geht wieder zurück nach Bredasdorp, das nach Michael von Breda benannt ist, der den Ort 1838 gründete und in der Gegend die Zucht von Merino-Schafen einführte. Von dort führt die Verbindungsstraße R319 durch leicht hügeliges Ackerland zur Nationalstraße 2, der ich in östlicher Richtung bis Swellendam folge. Die Stadt wurde 1743 gegründet und ist damit die drittälteste des Landes. Swellendam liegt idyllisch am Fuß des Langebergs. An der Hauptstraße vor Dreck steht die viel fotografierte holländisch reformierte Kirche. Die Vogtei wurde 1747 erbaut. Hier war der Sitz der VOC, der Holländisch-Ostindischen Kompanie. Gegenüber stehen das alte Gefängnis und die Handwerkerhöfe. Ein typisches Gebäude aus der englischen Kolonialzeit ist das Mayville House. Ein Besuch des Geländes lohnt sich. Weiter geht es auf der gut ausgebauten Nationalstraße 2 über Heidelberg, dem Tor zur Gartenroute, nach Mossel Bay mit dem historischen Strandpavillon am Santos Beach, natürlichen Pools und dem Bartolomeo Diaz Museum. Das Museum steht an der Stelle, wo der Seefahrer am Tag des heiligen St. Blasius am 3. Februar 1488 an Land ging. Auf dem Gelände existiert noch die Süßwasserquelle, die vorbeikommende Segelschiffe lange Zeit nutzten. Der Post Office Tree ist ein Milkwood-Baum, an dem ein Lederstiefel hing, der als Postfach und Nachrichtenbörse für andere Schiffe diente. Mossel Bay blieb lange eine wichtige Station auf der Gewürzroute. Portugiesen bauten zum Jubiläum die Karavelle von Dias nach und erreichten von Portugal aus den Strand exakt am 3. Februar 1988, zum 500. Jahrestag der ersten Landung. Dieses Schiff steht heute hier im Museum. Das Kap des heiligen St. Blasius, Cape St. Blair, krönt heute ein schöner Leuchtturm. Dieser Küstenabschnitt ist seit 80.000 Jahren besiedelt. An der hässlichen Provinzstadt George vorbei erreiche ich Wilderness, den Ruhesitz der ehemaligen Präsidenten Botha, gestorben 31. Oktober 2006, und de Klerk. Hier miete ich mich für 3 Tage im Bed and Breakfast Guesthouse Montfleur ein, am Hang oberhalb der Lagune gelegen. Ich bekomme das geräumige Zimmer Nummer 1 im Haupthaus mit Blick auf den schönen Garten, zum Meer und auf die Terrasse mit Pool. Lou und Denise, ein farbiger Amerikaner aus Chicago und eine Einheimische, sind sehr herzliche Gastgeber. Lou ist hier seit 10 Jahren im Land und weiß interessant zu berichten. Viele Stammgäste, wie Tura und Mattes aus Finnland, kommen seit Jahren immer wieder. Sehr nett ist auch der Kontakt mit Charlotta und Uwe aus Göteborg und Yvonne aus Schottland. Am ersten Abend bereitet uns Lou ein sehr zartes Stück Strauß zu mit Gemüse und Salat. Vorab gibt es einen Gin Tonic und zum Essen einen exzellenten Roten vom Weingut Boland aus Parl. Am nächsten Abend reserviert Lou einen Tisch im Fischrestaurant The Girls für Charlotta, Uwe und mich. Es gibt Austern, Leinfisch und Prawns und einen bemerkenswerten Grappa aus der Weinregion. 186 Kilometer. Ein Ausflug führte mich zuvor auf die Old George Knysna Road, von Thomas Paine 1867 geplant und gebaut, auch Seven Passes Road genannt. Sie war damals die Verbindung anstelle der heutigen Nationalstraße 2 und verlief landeinwärts. An der ersten engen Brücke, der Caymans River Bridge, lief ein Fußgänger auf der rechten Seite und durch Unachtsamkeit streifte ich mit dem Toyota das historische Bauwerk mit der linken Wagenseite leicht. Die inkludierte Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung übernahm aber den kleinen Schaden ohne Probleme. In der Folge ist die Straße teils unbefestigt und sehr staubig. Die Landschaft gleicht sehr meiner oberbayerischen Heimat. In Knysna gibt es für mich auf der vorgelagerten Laguneninsel Thesen Island einen kleinen Lunch. Die Knysna Lagune ist 18 Quadratkilometer groß und mit Seepferdchen und Austern bevölkert. Der Lagunenausgang liegt bei The Heads. Auf dem Rückweg zweigt von der Nationalstraße 2 eine der schönsten Straßen der Provinz ab nach Brandon-on-Sea. Man hat einen herrlichen Blick auf die Knysna Lagune und die Komanasi-Berge im Hintergrund und am Ende der Straße liegt dann der goldgelbe Strand von Brandon vor mir. Neunter Tag. Der Hausstrand von Wilderness ist für ein erfrischendes Bad im Indischen Ozean auch nicht zu verachten. Am Abend bereitet mir Lou ein Krabben-Ceviche und Barmi Goreng zu. Zehnter Tag. 468 Kilometer. Es steht mir eine längere Tour von fast 500 Kilometer Strecke bevor. Ich fahre mit einem kurzen Tankstopp durch bis Gnadental im Distrikt Oberberg. Es ist die älteste deutsche Missionsstation in Afrika und wurde 1738 von Georg Schmidt gegründet. Er gehörte der Herrnhuter Mission an. Die 25 alten Gebäude scheinen heute verlassen. Auch sehr abgeschieden, aber deutlich lebendiger ist das benachbarte Künstlerdorf Greten mit seiner schönen, von Eichen gesäumten Hauptstraße. Am Tevatersklof-Stausee vorbei fahre ich durch die Hottentotten-Hollandberge über den 701 Meter hohen Franschhoek-Pass hinein ins Weinanbaugebiet von Südafrika bei Franschhoek. Durch das Edikt von Fontainebleau 1685 von König Ludwig XIV. Erlassen wurden die Hugenotten aus Frankreich vertrieben. 164 flüchteten nach Kapstadt und ließen sich später in Franschhoek nieder. Manche der Südfranzosen waren mit dem Weinbau vertraut. Heute erinnert noch neben den oft französischen Namen der Weingüter auch das Hugenottendenkmal an diese Flüchtlinge. Über Pal und Wellington erreiche ich das Weingut und Gästehaus Val du Charron, in dem ich für 3 Nächte reserviert habe. Das Weingut liegt in paradiesischer Lage eingebettet in einem Tal zwischen den Gebirgszügen der Boland Mountains. Ich bekomme eine Traumunterkunft im Coachhaus zugewiesen. Eine Suite mit Panoramafenster und Terrasse, die mit Tisch, 2 Stühlen, 2 Liegestühlen, offenem Kamin und einem eigenen kleinen Swimmingpool ausgestattet ist. Ich bin umgeben von Palmen und habe eine herrliche Aussicht auf das Tal und die Berge. Die Ausstattung ist sehr hochwertig. Es gibt gutes Licht, überall Steckdosen, die ohne Adapter benutzt werden können und ein großes Bad mit Whirlpool, separater Dusche und separatem WC. Klar, dass ich meine Aktivitäten hauptsächlich auf meine Coachhouse-Suite und die Terrasse beschränken. Abends bietet das Restaurant des Weinguts The Local Grill vor allem Steaks in vielen Variationen, Grenfett oder Grasfett, ganz nach Wunsch, oder auch Strauß, Kudo, Wild, Ochsenschwanz, Markknochen etc. Das englische Frühstück wird ebenfalls hier serviert. 11. Tag. Heute nutze ich das kostenlose Mountainbike-Angebot und unternehme eine kleine Tour durch die Weinberge der Val du Jaron Estate. Es werden die Rebsorten Shiraz, Merlot, Malbec, Pinot Gris, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Grenache Noir und Chenin Blanc angebaut. Und außerdem gibt es einige Olivenhaine. 12. Tag, 118 Kilometer. Ich fahre heute Vormittag mit meinem Wagen über den historischen Bainscloth Pass. Die enge, kurvenreiche Bergstrecke wurde schon im Jahr 1853 erbaut und verbindet Kapstadt mit dem Brede River Valley. In Tulbagh gefallen mir die kapholländischen Häuser in der Church Street. Sie stehen alle unter Denkmalschutz, wie auch die Kirche von 1743. Mittags war ich dann schon wieder auf meiner geliebten Terrasse. 13. Tag, 99 Kilometer. Es heißt leider Abschied nehmen von diesem Juwel und ich fahre über Pahl mit dem bekannten Weingut Nederburg nach Stellenbosch, der nach Kapstadt zweitältesten Stadt Südafrikas und geschäftiger Hauptort der Weinregion. Rund um die Dorpstraat findet man zahlreiche historische Gebäude und Weinkeller. Noch weitere 50 Kilometer auf der Nationalstraße 2 und ich bin wieder in Kapstadt und checke erneut im Park-In bei Radisson Foreshore ein. Diesmal bekomme ich ein Zimmer im 5. Stock, wieder mit Blick auf den Tafelberg. Ich gebe den Wagen bei Herz zurück und treffe in der Rooftop-Bar auf ein lustiges Völkchen, das sich am Freitagnachmittag auf einen Cocktail zum Wochenausklang eingefunden hat. Kapstadt, die quirlige Hafenstadt. Nach einem Aperitif zieht es mich wieder zur Victoria und Alfred Waterfront zum Shopping und zum Abendessen in mein Kapstädter Lieblingsrestaurant, den Anker. Später erlebe ich im Amphitheater eine Veranstaltung mit hübschen Models aus der Region zusammen mit der Miss Japan. Beim Publikum findet das großen Anklang. An anderen Ecken gibt es Live-Musik und Tanz. 14. Tag. Bei sehr heißem Wetter mache ich mich zu Fuß zu einer Stadtbesichtigung auf. Zuerst besichtige ich das Castle of Good Hope, erbaut 1666 bis 1679 und damit das älteste Gebäude im Land. Auf der Grand Parade findet ein großer Trödelmarkt mit Billigkleidung, Haushaltswaren und Tant statt. Gegenüber wird die Bühne für eine große Musikveranstaltung mit der Band Good Luck vorbereitet. An der Stirnseite steht die City Hall und an der Ecke zur Plain Street das im Art Deco-Stil gehaltene Old Mutual Building. An der Grote Kerk und der Slave Lodge vorbei komme ich zum House of Parliament. Jetzt befinde ich mich wieder auf Kapstadts Hauptachse, Heerengracht, Adderley Street, The Gardens, und passiere die St. Georgskathedrale, den Regierungssitz Tethuinhuis, die Grünanlage The Gardens und die Synagoge. Etwas abseits liegt der nette Dunkley Square. Hier mache ich Pause bei einem Griechen und erfrische mich mit einem Striped Horse Bier, Tzatziki, Pitabrot, Hummus und Kalamata-Oliven unter schattigen Bäumen. Am oberen Ende der Hauptachse bei The Gardens liegt das altehrwürdige Mount Nelson Hotel im Art Deco-Stil. Parallel zur Hauptachse verlaufen Long und Loop Street mit vielen Restaurants und Bars. Am Hang des Signal Hill liegt Bo Kap, das Viertel der malaiischen Bevölkerung mit seinen bunten Häusern. Die Holländer brachten aus Niederländisch-Indien, dem heutigen Indonesien, Arbeiter für die Plantagen ans Kap. Über den Green Market Square mit seinen Art Deco-Gebäuden und die St. George Mall komme ich zurück in mein Hotel. Nach einer Ruhepause fahre ich erneut zur Waterfront, um im Den Anker Abend zu essen, diesmal Lachs als Vorspeise und Vol au Vent zum Hauptgang. 15. Tag. Ich habe einen Hubschrauberflug ab dem Heliport an der Waterfront gebucht. Hugh Jackman, Celine Dion, Beyoncé und andere Prominente sind als Passagiere auf Fotos in der Lounge verewigt. Eine Oma mit Enkelkind sind bei meinem Flug im Helikopter mit von der Partie. Ich sitze im Cockpit neben dem Piloten. Wir fliegen über die Tafelbucht bis zum Blaubergstrand und entlang des Tafelbergs zurück zur Waterfront. Nach diesem für mich neuen Erlebnis war es für mich Zeit, im Hotel das Gepäck zu holen und mit dem Bus zum Flughafen zu fahren. Kapstadt, die quirlige bunte Metropole und die Westkap-Provinz mit all den schönen Landschaften, dem guten Wetter, der gleichen Zeitzone, mitteleuropäische Sommerzeit, den fantastischen Gästehäusern und Hotels und dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis ist ein sehr lohnendes Reiseziel. Da diese Provinz als einzige nicht vom ANC regiert wird, sondern seit langem von Premierministerin Helen Zille, der Großnichte des Berliner Malers und Zeichners Helmut Zille von der Democratic Alliance, stimmen Infrastruktur und Sicherheit, und man versteht, dass viele Leute aus Europa, vor allem im Alter von 50 bis 70 Jahren, jedes Jahr mit Freude ans Kap reisen. Diese Reise nach Kapstadt fand im November-Dezember 2015 statt. Ich bin allein gereist. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com. Schauen Sie auch auf meine Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil, wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise, der Unterkunft und mit den aktuellen Eintrittspreisen vor Ort. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 160 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören!